Heute gibt es einen Blick auf 5 Big Tech Aktien und zwar die, die jetzt gerade vor kurzem neue Zahlen reported haben. Und da gibt es definitiv einige Überraschungen, auch einige Enttäuschungen und einige Dinge, bei denen man etwas genauer hinschauen muss. Es geht um Microsoft, Alphabet, Tesla, Meta und Amazon. Also, was steckt in den Zahlen? Wie entwickeln sich die Unternehmen gerade? Diese sind ja auch so groß, dass sie ja fast schon gewissermaßen ein gewisser Gradmesser für die Börse insgesamt sind. Zumindest in den letzten Jahren waren sie das. Entsprechend umso spannender, hier mal drauf zu schauen. Viel Spaß! Ja, seit langer Zeit gab es hier keinen Einblick in Earnings, also neue Quartalszahlen mehr. Aber das bietet sich dann umso mehr an, wenn mal in einer Woche geballt ziemlich viele neue Zahlen veröffentlicht werden. Und deswegen schaue ich hier mal auf diese Big Tech Konzerne, auch Konzerne, deren Geschäftsmodelle wir alle zumindest grob kennen und wo wir, glaube ich, dann auch nachempfinden können, was gerade bei diesen Unternehmen vor sich geht. Steigen wir mal direkt ein mit Unternehmen Nummer 1 und zwar Microsoft. Microsoft hat gerade das Q3 23 abgeschlossen wegen eines versetzten Geschäftsjahres. Im Wesentlichen spricht man hier über das erste Kalenderquartal 2023 bei allen Unternehmen. Und wir haben ja durchaus auch Effekte, die wir fast überall sehen. Wir haben das makroökonomische Klima, Inflation, wir haben auch Wechselkursschwankungen, die immer wieder eine Rolle spielen werden. Einige Unternehmen, die auch Mitarbeiter entlassen haben und auch das hat finanzielle Effekte, die wir vor allem bei Alphabet und Meta sehen werden. Aber starten wir bei Microsoft. Dort lag das Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr bei 10% währungsbereinigt. Das operative Ergebnis ebenfalls 10%. Das operative Ergebnis ist sogar 15% gestiegen, das Nettoergebnis 14%. Was bedeutet, wenn der Gewinn schneller wächst als der Umsatz, dass wir zusätzlich auch eine Verbesserung der Marge hatten. Und Satya Nadella, der CEO, da nennt einen Begriff wie kein anderen. Wie könnte es anders sein? Und das ist auch bei Alphabet der Fall und das ist auch bei Meta der Fall. Und zwar AI, also KI, künstliche Intelligenz, taucht immer wieder auf. Quasi der erste Satz, mit dem er zitiert wird in der Pressemitteilung, ist dann auch, dass sie über die Microsoft Cloud Produkte oder eher die Microsoft Cloud als Plattform sehen, um alle möglichen KI-Software-Lösungen und die nächste Generation dieser Lösung für die Kunden zugänglich zu machen. Da kann man jetzt drüber streiten, ob dieser Effekt sich schon jetzt niederschlägt. Also Microsoft ist auch ziemlich stark in OpenAI investiert und OpenAI hat ChatGPT wiederum ins Leben gerufen. Auch das hat Microsoft viel Aufmerksamkeit in jedem Fall gebracht. Und auch die Lösungen werden da natürlich integriert, an andere zugänglich gemacht. Und vielleicht gibt es erste Effekte, die man schon jetzt in diesen Zahlen sehen kann. Der Aktienkurs hat ziemlich positiv reagiert, ist dann 6-8% über die Tage danach gestiegen. Schaut man speziell auf die Cloud, dann muss man schon genau hinschauen. Weil dieser Begriff Cloud, der taucht auch bei Microsoft überall auf. Unterschiedlichste Segmente gibt es dann. Und allgemein ist die Cloud um 25% gewachsen, also auch innerhalb von Microsoft nochmal deutlich überproportional. Im Vorquartal waren es noch 29% Wachstum. Und Microsoft Azure, also letztendlich die Cloud-Lösung, die man auch mit Amazon AWS oder auch mit der Google Cloud vergleicht, ist um 31% wechselkursbereinigt gewachsen. Im Vorquartal lag das Wachstum allerdings noch bei 38%. Also man hat hier schon auf Quartalsebene, also auf Jahresebene wächst man noch ziemlich stark, aber auf Quartalsebene, da kommt immer noch etwas dazu, aber das Wachstum flacht sich auf jeden Fall deutlicher ab. Und das ist etwas, was wir gleich auch bei der Konkurrenz sehen werden. Die Zahlen sind nicht immer 1:1 vergleichbar, weil Microsoft nicht nur Azure, also dieses reine Cloud Computing oder Hosting-Angebot darin reportet, sondern meines Wissens nach auch Dinge wie GitHub, Visual Studio Code, also andere Coding-Lösungen. Aber im Kern hat auch jedes Cloud-Produkt quasi eine sehr ähnliche Leistung und in den Details gibt es immer nochmal unterschiedliche Angebote drumherum. Das nur so als Disclaimer bei der Vergleichbarkeit. Microsoft hat also wieder ziemlich starke Zahlen abgeliefert, also Umsatz ist gestiegen, die Margen sind gestiegen, die Cloud wächst immer noch sehr stark. Microsoft hat sich gut für die ganze KI-Welle positioniert, ist allerdings jetzt auch mit einem KGV von 30 bis 33, das schwankt natürlich immer etwas, auch überdurchschnittlich teuer bewertet. Auch teurer bewertet als viele andere Unternehmen, beispielsweise auch teurer als Alphabet. Alphabet ist jetzt, das merkt man schon immer, dich da auch so ein bisschen als Konkurrent von Microsoft zu sehen. Alphabet hat gerade ein KGV von etwa 20 bis 23. Also Microsoft ist basierend auf den aktuellen Gewinn etwa 50% teurer bewertet als Alphabet. Wenn wir in die Zahlen gucken, dann können wir aber auch erahnen, warum das der Fall ist. Ob das dann irgendwie fair ist, dieser Bewertungsunterschied, das kann man dann natürlich für sich selber oder muss man für sich selber entscheiden, wenn man ja auf eine dieser Aktien setzen will. Bei Alphabet ist das Umsatzwachstum nämlich geringer ausgefallen, 6% wechselkursbereinigt. Die operative Marge liegt bei 25% und im Vorjahr lag sie bei 30%. Und hier ist dann so ein Fall, wo mal ein genauerer Blick lohnt in die Zahlen, wie sie reported werden, weil Alphabet hat eben relativ viele Mitarbeiter entlassen, hatte einfach Restrukturierungen und wenn solche Entlassungen anstehen, dann geht es auch darum, wie man Bürofläche nicht mehr braucht, vorzeitig kündigt und dafür noch Strafzahlungen zahlt. Also man erlebt immer dieses Schema, dass auf diese Mitarbeiterentlassungen und diese Restrukturierungen, da sollen lang- oder mittel- und langfristig die Kosten gesenkt werden, sie werden kurzfristig dadurch aber in die Höhe getrieben. Wenn man das hier mal rausrechnet, dann liegt man bei einer operativen Marge von 29%. Im Vorjahr waren es 30%, jetzt 29%, wenn wir das bereinigen. Also das sieht dann schon besser und auch stabiler aus. Aber wir sehen ja hier auch im Vergleich, Microsoft konnte die Marge leicht verbessern, bei Alphabet ist sie leicht gesunken und Microsofts Umsätze sind 10% wechselkursbereinigt gestiegen, bei Alphabet waren es nur 6%. Also in diesen beiden Metriken konnte Microsoft Alphabet eben auch zuletzt schlagen. Und die Konkurrenz der beiden nimmt deshalb zu, weil Microsoft jetzt mit der Bing-Suchmaschine und der Integration von ChatGPT, also noch verstärkterem KI- und Sprachmodelleinsatz, womöglich Marktanteile von der Google-Suche gewinnt, etwas, was man sich eigentlich nicht hätte vorstellen können, die letzten 5 bis 10 Jahre. Und in diesem ganzen Bereich der Cloud wird konkurriert. Da ist Microsoft die Nummer 2 hinter Amazon und Google ist wiederum die Nummer 3. Und dann gibt es auch Konkurrenz bei den Office-Produkten. Da ist Microsoft die klare Nummer 1, aber auch Google hat da eine ganz eigene Office-Suite. Also in immer mehr Bereichen kommen auch diese beiden Unternehmen sich näher. Und ich glaube, das ist prinzipiell auch eine gute Sache, dass wir da mal mehr Konkurrenz erleben, gerade bei diesen sehr großen und auch schon sehr mächtigen Big-Tech-Konzernen. Wenn wir mal bei Alphabet weiter in die Zahlen reinschauen und gucken, woher überhaupt diese Entwicklung kommen, dann sieht man, dass die Suche nochmal minimal gewachsen ist, auf schon einem hohen Niveau. YouTube ist tatsächlich leicht geschrumpft und das Google Network ebenfalls. Das ist vor allem Bannerwerbung, die man in Apps sieht oder auch auf Webseiten sieht. Und das liegt wohl vor allem daran, dass über YouTube und auch das Google Network ein höherer Anteil auch einfach Marken, also Branding-Werbung ist. Also wenn beispielsweise jetzt Coca-Cola einfach nur zeigen möchte, ja, was für eine tolle Marke sie sind, weil man irgendwo in der Wüste steht und dann eine kalte Coca-Cola trinkt, dann ist das ja nichts, was jetzt direkt einen Kauf auslöst, wo man direkt online auf einen Bestellbutton klickt, aber es verbindet etwas mit der Marke. Anders ist die Werbung, die wir angezeigt bekommen, weil wir Kfz-Haftpflichtversicherung googeln und dann auf das erste Ergebnis klicken, weil wir die auch direkt abschließen wollen. Diese Werbung, diese performancegetriebene Werbung, die ist ziemlich stabil, auch in Krisen. Die andere Werbung, die lässt sich eben leichter zurückschrauben, dass man sagt, gut, wenn jetzt Dinge wirtschaftlich unsicher sind, wir müssen auf die Kosten gucken, dann werden wir uns jetzt nicht jede Werbung noch leisten können. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum YouTube tendenziell und auch das Google Network etwas zurückgegangen sind. Auch die Nutzungszahlen bei YouTube beispielsweise, die sehen jetzt nicht danach aus, als würden die Leute YouTube nicht mehr benutzen. Das wäre wirklich ein Warnsignal. Sondern es sieht eher danach aus, die Zahlungsbereitschaft der Werbetreibenden ist runtergegangen. Sie wollen gerade nicht zu viel Geld ausgeben. Und wenn es wirtschaftlich wieder besser wird, gerade wenn die Unternehmen auch optimistischer werden, dann gehe ich davon aus, dass sich das auch mittelfristig wieder erholen sollte. Also das sind so Segmente, die sind jetzt leicht zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Das sind aber keine Segmente, an denen ich deshalb zweifeln würde. Ich würde sagen, das sind die konjunkturellen Schwankungen, die merkt man da eben. Und die Google Cloud ist bei Alphabet immer spannend zu beobachten, weil Alphabet da der Ausreißer der drei großen Anbieter ist. Denn es ist das einzige Cloud-Angebot, das bisher nicht profitabel war. Jetzt hat sich das geändert. Die Google Cloud ist erstmal um 28% gewachsen. Im Vorquartal waren es 33%. Diese Wachstumsrate liegt damit aber knapp unter Microsoft und Microsoft ist auch schon größer. Also gerade absolut gesehen gewinnt Microsoft wirklich auch stark dazu. Und die Google Cloud ist jetzt aber erstmals profitabel. Also Google schafft es jetzt deutlich ja, das in die Profitabilität zu drehen, beziehungsweise man ist jetzt mit 3% operativer Marge in dem Segment profitabel. Vorher war es aber eben ein, ja, negativer Betrag. Und das ist schon eine ziemlich starke Entwicklung. Also sowohl zu wachsen, als auch, ja, wahrscheinlich Kosten zu senken oder auch Preise zu erhöhen. Es gibt aber auch hier, wenn man genauer hinschaut, auch einen buchhalterischen Effekt. Denn Google schreibt beispielsweise Server und Network Equipment, also Ausrüstung für die Netzwerke und das Betreiben dieser, länger ab. Da wurden dann einige Abschreibungen von 4 auf 6 Jahre verlängert. Das heißt, in Summe wird immer noch genauso viel abgeschrieben. Es gibt immer noch genauso viel, ja, letztendlich Buchverlust in der Gewinn- und Verlustrechnung. Aber wenn es sich auf 6 Jahre aufteilt, ist die Summe eben niedriger als bei dieser 4-Jahres-Variante. Und wenn man das Ganze umstellt, ja, dann hat man natürlich allein da einen Vorteil. Und diesen Vorteil wird man da auch sehen. Es war für mich jetzt nicht ersichtlich, wie groß der dann genau ist und wie groß er auch auf jedes Segment entfällt. Aber ich gehe davon aus, dass die Google Cloud definitiv in ihrer Profitabilität davon profitiert haben wird. Aber auch, bevor das zu negativ klingt, die anderen, Microsoft und Amazon, die reporten meines Wissens nach auch schon so oder in die Richtung. Also es war jetzt eher ein Angleichen der Buchhaltung und dieser Abschreibungsdauern. Das heißt, jetzt haben wir eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen Unternehmen. Und das senkt zwar die Vergleichbarkeit in dieser Zeitreihe von den Alphabet-Zahlen. Das sollte man einfach nur wissen, bevor man dazu überschwänglich wird. Aber immerhin haben wir jetzt innerhalb der Unternehmen eine bessere Vergleichbarkeit. Und diese Big-Tech-Unternehmen, die schaffen es auch immer mal wieder, so Wahnsinnszahlen zu liefern. Zum Beispiel Alphabet hat jetzt angekündigt, 70 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe investieren zu wollen. Also eigene Aktien letztendlich zurückzukaufen. Das entspricht dann, ja, dem Börsenwert von einigen der größten deutschen börsennotierten Unternehmen, den Alphabet mal ebenso zurückkauft. Also beispielsweise BMW kann man damit in etwa zurückkaufen, also komplett kaufen. Und bei Alphabet entspricht das dann etwa 5% der Aktien, der eigenen Aktien, die damit zurückgekauft werden, basierend auf dem aktuellen Börsenwert. Erstmal eine positive Nachricht. In meinen Augen jetzt nicht wirklich überraschend, weil diese Überschüsse, die sind ja nun mal da. Wenn man das mal zurückrechnet, also in diesem Quartal, da hat Alphabet jetzt etwa 15 Milliarden US-Dollar verdient in einem Quartal. Wenn wir das annualisieren, also einfach mal 4 rechnen, aufs Jahr hochrechnen, dann haben wir 60 Milliarden Dollar Gewinn. Wenn wir mal sagen, Alphabet rechnen wir jetzt mal auf 2 Jahre, über die auch diese Aktienrückkäufe durchgeführt werden, dann ist das ja ein Gewinn von 120 Milliarden Dollar, basierend auf dem aktuellen Ertragsniveau. Das heißt, wenn von diesen 120 Milliarden Dollar jetzt 70 Milliarden in Aktienrückkäufe gesteckt werden, streng genommen könnte man sich auch noch den wirklichen Cashflow anschauen, aber das ist bei Alphabet ähnlich hoch, dann ist es jedenfalls ja sehr gut gedeckt von den Gewinnen. Und natürlich müssen diese Gewinne auch irgendwo investiert werden. Und man sieht bei den Big-Tech-Unternehmen schon, dass die zwar auch viel Geld ausgeben und hohe Gehälter zahlen, viele Mitarbeiter beschäftigen, aber dass die dann oftmals doch nicht mal so eben 120 Milliarden Dollar irgendwo in ein neues Projekt stecken oder in eine riesige Akquisition, wenn diese auch überhaupt durchgehen würde. Das heißt, was macht man mit diesem Geld? Dividenden oder viel beliebter auch bei den Big-Tech-Unternehmen Aktienrückkäufe. Überschlagsweise kann man sich da auch an Bewertungen machen. Also das ist jetzt keine ausführliche Bewertung all dieser Aktien. Dafür muss man sich schon etwas mehr Zeit nehmen. Das mache ich dann gerne mal separat oder auch auf Strategy Invest. Da gibt es immer die ausführlichen Analysen. Da kommen auch bald wieder welche zu diesen Big Tech Unternehmen. Aber wenn wir das mal überschlagsweise machen, basierend auf den aktuellen Zahlen, dann sehen wir, wir haben ein Kursgewinnverhältnis von 23, ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 20. Und das Umsatzwachstum lag jetzt bei 6%. Und ich würde schon davon ausgehen, dass wenn die Wirtschaft sich wieder stabilisiert, dass dann sowohl die Cloud etwas Rückenwind bekommt, aber auch YouTube und das Google Network, vielleicht auch noch die Google-Suche. Also diese 6%, ich würde eher davon ausgehen, dass die mittelfristig wieder etwas hochgehen könnten. Sagen wir, die gehen vielleicht mal auf 8%. Also jetzt kein rasanter Anstieg der Wachstumsrate. Dann haben wir aber noch diese Aktienrückkäufe, also eine Kapitalrückfuhr. Jeder, der heute eine Alphabet-Aktie kauft, hat damit in 1 oder 2 Jahren einen größeren Anteil am Unternehmen, weil es ja weniger ausstehende Aktien dann gibt. Und diese Aktienrückkäufe machen dann etwa, es sind nochmal so vielleicht 2 bis 3% pro Jahr. Also wenn über 2 Jahre 5% zurückgekauft werden, sind das vielleicht 2,5% pro Jahr. Wir haben dann 8% Umsatzwachstum, 2,5% Kapitalrückfuhr durch diese Aktienrückkäufe, dann liegen wir bei 10,5% Gewinn pro Aktie. Ganz grob überschlagen, wenn die Margen stabil bleiben und diese Annahmen so eintreffen. Alphabet verdient auch noch mehr Geld als das, was in Aktienrückkäufe fließt. Vielleicht wird es auch mehr, vielleicht wird da noch mehr freigegeben, dann könnte es auch noch mal höher sein. Vielleicht gibt es noch andere Gründe, also auch künstliche Intelligenz oder einfach, dass da die Erholung der Wirtschaft, wenn die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt, wenn das stärker wird, dann könnte es auch höher sein. Natürlich, wenn der Gegenwind größer wird, wenn ChatGPT und Microsoft Alphabet jetzt tatsächlich die Suchumsätze weiter abjagen, dann könnte sich das auch gegenläufig entwickeln. Aber auch die Margen, muss man ja sagen, kurzfristig sind die Margen etwas stärker belastet. Da gibt es ja schon Effekte, wenn die ganzen Restrukturierungen abgeschlossen sind, vielleicht in ein, zwei Quartalen, dass dann die Kostenbasis auch etwas niedriger sein sollte. Also die Margen, da glaube ich auch eher an eine Verbesserung als an eine Verschlechterung. Also landet man dann ganz grob überschlagen, vielleicht in einem Bereich von 10-14% Wachstum im Gewinn pro Aktie, wie gesagt, mit allen Disclaimern und allen ungewissen Punkten, die wir nicht kennen. Das bei einem Kursgewinnverhältnis von 23, erwartetes Kursgewinnverhältnis von 20, also noch leicht über dem Marktdurchschnitt, aber nicht mehr weit, finde ich persönlich auf den allerersten Blick erstmal relativ fair. Aber das muss man eben auch sagen, wir haben hier gerade keine rasante Wachstumsaktie. Das war vor ein, zwei Jahren wirklich noch der Fall. Da waren die Wachstumsraten ziemlich, ziemlich stark bei fast allen dieser Unternehmen. Aber da ist man zumindest Stand jetzt bei Alphabet eben auch gerade nicht mehr. Kommen wir damit mal zu Amazon. Und hier gibt es wohl einen der spannendsten Kursverläufe, den man als Reaktion auf die Quartalsergebnisse gesehen hat. Denn der Aktienkurs ist erst, also die Zahlen wurden nach Börsenschluss veröffentlicht. Und dann kann man sich anschauen, nach diesen Börsenzeiten auf einigen Börsen, wo weitergehandelt wird, wie der Kurs sich entwickelt. Die Aktie ist dann um 11% nach oben gesprungen. Das entspricht etwa 120 Milliarden Dollar an Börsenwert. Es wurde schon gejubelt, die ganzen Online-Medien, die versuchen möglichst schnell irgendeine Schlagzeile rauszubringen, haben schon gesagt, wie toll die Zahlen sind, wie sehr die Erwartungen überboten wurden. Und dann, ein, zwei Stunden später, ist der Kurs wiederum so stark gefallen, dass die Reaktion am Ende eigentlich eher -2% war. Das ist schon erstaunlich, also 120 Milliarden Dollar Börsenwert dazu, dann etwa 140 Milliarden ging es dann bergab. Schauen wir aber mal in die Zahlen und die Gründe auch für diese starken Schwankungen. Denn der Umsatz ist währungsbereinigt um 11% gestiegen. Das ist wohl erstmal ganz gut in diesem Umfeld, ist aber auch etwas zweigeteilt, weil das E-Commerce-Geschäft tatsächlich gut dazugewonnen hat. Also das Handelsgeschäft, für das die allermeisten Amazon auch kennen. Und auch das Cloud-Segment AWS ist mit 16% im Jahresvergleich gewachsen, also immer noch leicht überdurchschnittlich. Aber 16%, das ist auch deutlich weniger als das, was die Google Cloud geliefert hat oder was Microsoft Azure geliefert hat. Es war tatsächlich erstmals der Fall, dass Microsoft Azure in absoluten Zahlen mehr dazu gewonnen hat als AWS. Der Vergleich ist vielleicht nicht ganz fair, weil es einige Unterschiede gibt in der Zurechnung zu den jeweiligen Segmenten. Aber das zeigt schon, dass Microsoft hier wirklich stark unterwegs ist im Cloud-Segment. Und auf Quartalssicht, da ist sogar der Umsatz minimal zurückgegangen bei Amazon AWS. Also im vorigen Quartal war der Umsatz noch etwas höher und der operative Gewinn war auch höher. Also auch die operative Marge ist in diesem Segment zurückgegangen. Und das ist wohl auch so das große Problem, warum auch die Amazon-Aktie dann nochmal ins Negative gekippt ist. Grundsätzlich gab es noch einen Ausblick für das kommende Quartal. Da sollen es 5-10% Umsatzwachstum werden mit noch ganz leichtem Währungsgegenwind. Das finde ich persönlich auch jetzt nicht der rasanteste Ausblick. Und das operative Ergebnis soll zwischen 2 und 5,5 Milliarden Dollar liegen. Im Vorjahresquartal waren es 3,3 Milliarden. Im Mittel liegt man da also leicht drüber. Verbessert also so ein bisschen die Kennzahlen oder das, was da am Ende wirklich an Profit erzielt wird. Und dieses AWS-Segment ist eben deshalb so entscheidend und deshalb auch so gewichtig, auch für die Börse, weil es die Marge von Amazon ziemlich stark beeinflusst. Denn es erzielt ziemlich viel Umsatz mit dem Handelsgeschäft, dieser hat aber eine dünne Marge. Dann kommen diese Cloud-Umsätze dazu, die relativ hohe Margen haben. Je mehr also Amazon als Unternehmen auch zu einem Cloud-Unternehmen wird oder darauf beruht, desto höher ist auch die Marge im Durchschnitt. Aktuell liegt die operative Marge übrigens bei 3,7%. Das ist auch der Bestwert der letzten Quartale. Also das ist eine positive Nachricht. Im Earnings Call, da gab es dann noch einen Satz, wo gesagt wurde, dass man sieht, dass das Wachstum von AWS im April 500 Basispunkte, also 5 Prozentpunkte niedriger war als im Vorjahr. Ich fand den Satz nicht ganz einfach zu interpretieren. Er deutet aber auf eine sehr, sehr deutliche Verlangsamung des Wachstums hin. Und das ist auch genau das, was ich jetzt schon vorher aus den Zahlen gelesen hätte, wenn man eben sieht, dass man zwar 16% über dem Vorjahresquartal liegt, aber eigentlich minimal unter dem Vorquartal. Also man sieht einfach ganz viele Unternehmen, die die Cloud-Produkte nutzen und man sieht ja zumindest diesen abflachenden Trend bei allen dieser Anbietern, dass da gerade eher Kosten eingespart werden, dass alle gucken, wie können sie nicht einfach immer nur mehr, mehr, mehr Cloud nutzen und mehr dafür ausgeben, sondern eher umgekehrt, wo können sie auch Ausgaben streichen? Und das spiegelt sich dann auch in den Amazon-Ergebnissen wider. Aber das Ganze ist eben eine gewisse Zyklik und die ist auch so gewollt, weil das Versprechen von Cloud-Lösungen ist auch, dass man nicht selber die Server aufbauen muss, sondern das Ganze flexibel machen kann und dann nutzt, wenn man sie braucht. Und in einem wirtschaftlichen Boom geht es dann umso schneller hoch, weil man kann das ja einfach risikofrei nutzen bei AWS oder den anderen Anbietern. Wenn es dann aber mal bergab geht, wenn die Unternehmen weniger ausgeben wollen, wenn weniger Serverkapazitäten gebraucht werden, dann merken die Cloud-Anbieter das eben auch relativ schnell. Also das ist gewissermaßen auch ein Feature dieser Cloud-Lösungen und das sieht man hier dann in der Praxis. So eine Überschlagsbewertung ist bei Amazon tatsächlich ziemlich schwierig. Man könnte sich da über ein Sum of the Parts Modell nähern, also dass man versucht, AWS alleinstehend zu bewerten und auch das Handelsgeschäft alleinstehend zu bewerten. Ich habe das Gefühl, in der öffentlichen Wahrnehmung, die tendiert auch eigentlich immer dahin, was man gerade sieht. Also vor 2 Jahren hat man dann gesagt, das E-Commerce-Geschäft, das wird alles übernehmen und das Cloud-Geschäft ist auch super. Dann hat das E-Commerce-Geschäft jetzt aber nachgelassen und war sogar negativ. Also Amazon hat quasi draufgezahlt. Dann wurde gesagt, na, das E-Commerce-Geschäft, das ist ja eigentlich wertlos. Damit kann man kein Geld verdienen. Handel ist eigentlich schlecht und was ich da nicht alles schon gehört habe. Jetzt verdient das wieder Geld, wächst wieder auch ganz gut und die Cloud lässt deutlich nach. Und auf einmal ist die Cloud wieder ein überholtes Geschäftsmodell oder sei zu austauschbar. Und der E-Commerce, das ist doch eigentlich Amazons Zukunft, da sollen sie jetzt reingehen. Also man hört quasi immer das, was man gerade zuletzt in den Zahlen gesehen hat. Und ich glaube gar nicht, dass all diese Punkte falsch sind. Ich glaube nur, da muss man wirklich ein bisschen vorsichtiger sein, die langfristige Entwicklung im Blick haben. Ich glaube, der Handel und der E-Commerce ist ein total legitimes Geschäftsmodell. Amazon hat auch gezeigt, dass es damit Geld verdienen kann. Die Margen werden aber immer überschaubar bleiben. Und die Cloud hat auch eine gewisse Austauschbarkeit. Ich gehe auch davon aus, dass es nicht möglich sein wird, für immer und ewig da 30-prozentige Gewinnmargen zu haben als Amazon, wenn Microsoft und Google mit einem ähnlich guten Angebot direkt dahinter kommen. Da wird es, glaube ich, gewisse Normalisierungen geben, aber dann immer so Modelle oder Segmente komplett abzuschreiben, da halte ich nichts von. Aber das macht die Bewertung eben auch schwieriger bei Amazon, weil man hier einfach auch so unterschiedliche Charakteristiken hat. Damit schauen wir jetzt einmal auf Tesla. Immer eine der umstrittensten Aktien. Ich erlebe das auch immer wieder, wenn die Zahlen rauskommen. Es gibt einige, und das sind definitiv nicht alle, aber es gibt einige Tesla-Aktionäre, egal was Tesla reportet, für die ist das eine positive Nachricht. Tesla kann sagen, wir erhöhen Preise, dann wird das positiv ausgelegt. Tesla kann sagen, wir senken Preise, dann wird das positiv ausgelegt. Nach deren Meinung kann Tesla nichts falsch machen. Ich glaube durchaus, dass Tesla in einer starken Position ist, dass Tesla als Unternehmen gute Zahlen hat, dass es aber schwierig ist, dass Tesla mit diesen Zahlen auch die Bewertung rechtfertigt. Und da gibt es große Visionen, die ich auch schon mal ausführlicher diskutiert habe, das autonome Fahren, wo dann gesagt wird, Tesla ist kein normaler Automobilhersteller, es entzieht sich quasi auch dieser kompletten finanziellen Logik und wird irgendwann eine autonom fahrende Flotte haben, dafür der Anbieter sein, das betreiben und dann ein X-faches so viel wert sein. Das ist relativ schwierig darüber zu diskutieren, weil das sehr meinungslastig ist. Da haben wir alle keine Fakten. Einige tun so, als hätten sie die Fakten, als sei Tesla jedes Jahr kurz davor, den Durchbruch zu schaffen. Das behauptet Elon Musk übrigens selber auch schon seit, ich glaube, 7 Jahren. Da hat er in jedem Jahr gesagt, entweder in diesem oder im nächsten Jahr ist es soweit, dann kommt der Durchbruch. Es ist noch nicht soweit. Es gibt auch ganz viele Autos, die nicht mit der Hardware ausgestattet sind, mit der die neuen Autos jetzt kommen. Also wahrscheinlich wären auch gar nicht alle für ein wirklich vollautonomes Fahren ausgerüstet. Auch da muss man definitiv genauer hinschauen. Ich möchte hier einfach nochmal auf diese Zahlen schauen und tatsächlich dieses autonome Fahren ist auch eine Erklärung. Zumindest laut Elon Musk dafür. Aber das muss man auch nur verstehen. Man kann sagen, dass Tesla ein gutes Unternehmen ist, dass Tesla profitabel ist, dass Tesla wächst und dass Tesla Marktanteile gewinnen wird. Die ganz andere Frage ist, ob das auch die Bewertung von Tesla rechtfertigt, dass ungefähr doppelt so viel wert ist wie alle deutschen Automobilhersteller. Die einen sagen, Tesla ist damit immer noch unterbewertet, die anderen sagen, Tesla ist völlig überbewertet. Die Zahlen sagen, dass der Umsatz von Tesla im Automobilsegment um 18% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Ich habe mal so näherungsweise versucht durchzurechnen oder in meiner Bewertung festgestellt, dass man eigentlich so 40% Umsatzwachstum über die nächsten Jahre bräuchte, damit man die Bewertung irgendwie rechtfertigt. Jetzt liegen wir im Automobilsegment bei 18%, im gesamten Konzern liegen wir bei 24%. Das reicht nicht. Also das kann nicht das sein, was Tesla langfristig erreichen möchte. Aber es wurde ja auch positiv gedreht. Das Problem ist, wir haben hier eine Wachstumsrate von 18% im Automobilbereich. Gleichzeitig ist die Marge enorm zurückgegangen. Der Tesla hat wohl in den USA 6 Preissenkungen durchgeführt. Auch global gab es Preissenkungen. Dann mal wieder kurz Preise erhöht. Im Vergleich zum Jahresbeginn hat Reuters das nachgerechnet und da liegen die Tesla-Preise 20% mittlerweile niedriger als eben zum Jahresanfang. Das sieht man auch in der Marge. Tesla hat vor einem Jahr ein Auto mit 29% Rohmarge verkauft. Jetzt sind es 19%. Das ist schon ziemlich gewichtig bei dieser Rohmarge. Also anders gesagt, die Rohmarge ist um ein Drittel geschrumpft. Die operative Marge ist von 19 auf 11% zurückgegangen. Und damit ist Tesla auch nicht mehr, Stand jetzt, das führende Unternehmen, was die operative Marge angeht, in dem Automobilbereich. Mercedes-Benz hat auch vor kurzem Zahlen reported und lag bei 15% in etwa. Und mir ist völlig klar, dass es da ganz unterschiedliche, ja, Faktoren dahinter gibt. Mercedes-Benz hat noch ein großes Verbrennergeschäft. Es gibt gerade eher eine Angebotsknappheit oder gab es zumindest die letzten Monate und Quartale, weshalb auch alle Automobilkonzerne noch höhere Margen realisieren konnten. Auch das sind natürlich solche Faktoren. Und ich will das auch gar nicht alles linear in die Zukunft fortschreiben, aber es zeigt eben, dass Tesla Stand jetzt immer noch Geld verdient und das ist gut und auch trotz massiver Preissenkungen Geld verdient. Aber das Umsatzwachstum wurde damit nicht so stark angefacht, wie man es vielleicht gerne hätte. Und die Margen sind eben auch deutlich dünner geworden. Der Free Cashflow ist um 80% runtergegangen, gerade auch wegen hoher Investitionen. Und der operative Cashflow ist um 37% runtergegangen. Der Aktienkurs hat auch empfindlich reagiert, ist 15% gefallen. Was man noch differenzieren muss durch diese Preissenkungen, dass tatsächlich die Anzahl der verkauften Autos höher war. Also es wurden 44% mehr Autos produziert. Und das klingt ja schon nach diesem Zielwert. Und ich glaube, der ist angebotsseitig auch gut erreicht worden. Die Auslieferungen sind aber nur um 36% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Und der Umsatz wohlgemerkt im Automobilsegment eben um 18%, weil die Preissenkungen dem sehr stark entgegenwirken. Was wir auch sehen, wenn die Produktion stärker steigt als die Auslieferung, das Inventar nimmt zu. Und das sieht man auch in anderen Kennzahlen. Da gibt es Analysten, die Tesla verfolgen, die den Order Backlog auflisten. Also wie viele Bestellungen hat Tesla noch in der Hinterhand, die noch abgearbeitet werden können? Je mehr, desto eher sehen wir, die Nachfrage ist größer als das Angebot. Das ist gut, weil dann hat man auch eine gewisse Preismacht. Anscheinend muss Tesla aber die Preise aktuell senken, um die Produktion weiter voll auszulasten. Das ist natürlich auch ein Zeichen der Schwäche, weil stärker wäre es, wenn man hohe Preise weiterhin verlangen kann und die Produktion trotzdem ausgelastet wäre. Aus einer rein betriebswirtschaftlichen Sicht kann es natürlich trotzdem sinnvoll sein, die Preise zu senken. Nur, dass das nötig ist, ist eben eine Schwäche. Dass Tesla das machen kann und immer noch damit Geld verdient, ja, offensichtlich ist das wiederum eine Stärke. Also, das muss man, glaube ich, hier schon differenzieren, wie man hier die Preissenkungen bewertet. Aber ich persönlich hätte gedacht, bei solch starken Preissenkungen, und wenn man ohnehin schon sagt, dass Tesla die besten Autos hat, dann, und wir wohlgemerkt auch in einem Umfeld der Angebotsknappheit sind, wo auch Automobilpreise, auch Gebrauchtwagenpreise ziemlich stark gestiegen sind, dann hätte ich erwartet, dass die Auslieferungen stärker steigen. Was wir aber sehen, das Inventar nimmt zu. Tesla konnte vor einem Jahr die Nachfrage mit dem Inventar über 3 Tage decken. Also nach 3 Tagen wären alle Teslas, die Tesla selbst noch hat, schon wieder weg. Dann im Folgequartal waren es 4 Tage, dann 8 Tage, dann 13 Tage und jetzt sind es 15 Tage. Quasi 15 Tage an Inventar hat Tesla. Und das ist ein negatives Zeichen in meinen Augen, weil es ja nicht zeigt, dass diese Preissenkungen die Nachfrage so stark anfeuern konnten, dass jetzt alle Teslas dem Unternehmen aus der Hand gerissen werden. Die Begründung von Elon Musk ist eben, man möchte Preissenkungen durchführen, weil es ist wichtig, dass einfach alle Teslas fahren und am Ende kommt die Monetarisierung eh später durch das vollautonome Fahren. Ich finde es natürlich irgendwo nachvollziehbar, aber trotzdem, wenn Tesla dafür Preise senken muss, zeigt das erstmal keine Preissenkungsmacht. Es wäre ein viel größeres Zeichen der Stärke gewesen, wenn man die Preise nicht hätte senken müssen. Gerade in einer solchen Phase, wo Automobilpreise ohnehin gestiegen sind und es eine gewisse Angebotsknappheit gibt. Viele glauben Elon Musk dann und sagen, gut, wenn er das sagt, dann wird das auch so eintreten. Ich persönlich bin deutlich vorsichtiger bei diesem autonomen Fahren und ohnehin gehe ich Aktienbewertungen eher vorsichtiger an. Also im Zweifelsfall will ich konservativer rechnen, um irgendwie einen Puffer dafür zu schaffen, falls man selber falsch liegt oder falls die CEOs, das muss ja nicht nur Elon Musk sein, aber dass die CEOs der Welt uns etwas zu viel versprechen. Also einfach ja, auch nach Warren Buffett und dem Value Investing die Margin of Safety. Aber in dem Sinne fand ich die Tesla-Zahlen nicht gut. Also sie sind als Unternehmen gut, aber sie sind, wenn wir das mit der Bewertung, mit den Erwartungen, mit den Hoffnungen abgleichen, dann fand ich diese Zahlen eher enttäuschend und glaube zumindest, dass es schwierig wird, allein aus dem Automobilsegment, wenn das autonome Fahren nicht kommt, damit die Bewertung auch nur ansatzweise aktuell zu rechtfertigen. Beziehungsweise man will ja auch nicht nur die Bewertung rechtfertigen, sondern wenn man in eine Einzelaktienauswahl geht, ja auch noch überdurchschnittlich abschneiden, also vielleicht 10% Rendite pro Jahr erzielen. Das sehe ich aktuell mit diesen Zahlen eben nicht. Aber die Tesla-Aktie ist wahrscheinlich eine der am schwersten zu bewertenden Aktien der Welt. Da lagen viele und mich selbst eingeschlossen auch immer wieder falsch. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Und last but not least schauen wir nochmal auf Meta. Auch ein ziemlich spannender Konzern, viel beachtet, weil auch die allermeisten irgendwie Berührungspunkte haben zu den Produkten und es da immer alle möglichen Kontroversen gibt und einen der spannendsten Wandel, den man so in den Firmengeschichten gesehen hat. Meta hat sehr positiv überrascht. Der Aktienkurs ist um 13% gestiegen. Erst ist die Aktie ja vor etwa einem Jahr, anderthalb Jahren ziemlich stark abgestürzt. 70% hat sie verloren und ist jetzt aber wieder um über 100% gestiegen. Sie ist noch nicht wieder in der Nähe des Allzeithochs, aber hat sich eben schon wieder deutlich erhöht. Der Umsatz ist nämlich währungsbereinigt um 6% gestiegen. Da sind wir in einem ähnlichen Niveau wie Alphabet. Und beide sind ja auch Unternehmen, die primär Werbetreibende sind. Deswegen ist es ja vielleicht auch eine Parallele, die durchaus nachvollziehbar ist. Die operative Marge liegt bei 25%, genau wie bei Alphabet übrigens. Im Vorjahr lag sie bei 31%, da war Alphabet noch bei 30%. Auch bei Meta gab es Restrukturierungskosten und ohne die hätte die operative Marge bei 29% gelegen, genau wie bei, na klar, wie bei Alphabet. Also diese Unternehmen haben sich erstaunlich stark angenähert, gerade zahlenseitig. Die Nutzerzahlen sind auch gestiegen. Das glauben immer viele nicht, wahrscheinlich weil man da eher aus einer ja, sehr westlichen Brille drauf schaut und im Rest der Welt, da gibt es dann tatsächlich noch die Zuwächse bei WhatsApp, Instagram oder auch Facebook. 2 bis 5% mehr Nutzer gab es da, je nachdem, welche Messvariante man sich anschaut. Das Werbegeschäft, da ist tatsächlich der Preis pro Werbeeinblendung zurückgegangen, also Werbetreibende zahlen weniger, aber es wurden auch viel mehr Werbeanzeigen geschaltet und eingeblendet. Also das sind auch Effekte, die zusammengehören letztendlich. Damit ist es immer noch ein ziemlich spannendes Bild, weil man diese Metaverse-Werte querfinanziert, es immerhin noch schafft, bei 25% oder dann bereinigt 29% operativer Marge zu liegen. Und dieser Untergang, der ja so ein bisschen erwartet oder auch eingepreist wurde, der ist eigentlich zahlenseitig nicht zu sehen. Im Gegenteil, Meta schafft es, auch noch etwas Umsatz draufzupacken, also nicht nur den Umsatz zu halten, sondern den erstmal ja, einfach auch leicht auszubauen. Und auch die Marge sieht jetzt danach aus, als würde sie sich vielleicht so langsam stabilisieren, nachdem sie schrittweise immer ein bisschen weiter runtergegangen ist. Das Metaverse wurde dann auch erwähnt, dass dann doppelt so viele Apps für die Metaverse-Sparte heruntergeladen wurden und die Strategie auch beibehalten werden soll. Viele reden jetzt bei Meta über KI und das Wort oder 44 Mal hat Meta tatsächlich im Earnings Report über KI gesprochen, beziehungsweise im Earnings Call. Im vorherigen Quartal nur 23 Mal. Das Metaverse war dieses Mal 9-mal Thema. Also KI bei allen Unternehmen, auch bei Meta, sehr präsent, aber Mark Zuckerberg hat betont, weiterhin wird die Metaverse-Strategie verfolgt. Der Umsatz ist eher enttäuschend in meinen Augen. Also das war der drittniedrigste Umsatz der letzten 8 bis 9 Quartale. Und der operative Verlust war der zweithöchste, mit 4 Milliarden Dollar Verlust in einem Quartal. Wenn wir das annualisieren, sind wir bei 16 Milliarden Dollar Verlust. Es gibt jetzt eben Restrukturierungen, auch ein paar Entlassungen, aber es wurde auch wieder gesagt, 2023 und wahrscheinlich auch 2024 wird dieser Verlust nicht deutlich zurückgehen, vielleicht wird er sich auch noch ausweiten. Also es wird weiter massiv in das Metaverse investiert, auch eigentlich über alle Bedenken der Aktionäre hinweg. Immerhin auf Gesamtunternehmensebene, da wurde dann ja noch angekündigt, dass die operativen Ausgaben für das Gesamtjahr 2023 bei so 96 bis 101 Milliarden Dollar liegen sollen. Das war vor 2 Quartalen und jetzt sollen es nur 86 bis 90 Milliarden werden. Also das sind dann etwa 10 Milliarden Dollar weniger an Ausgaben. Deswegen auch diese warum ich glaube, dass die Marge sich stabilisieren sollte. Und im kommenden Quartal erwartet man 7% Umsatzwachstum bei 1% Währungsgegenwind. Eigentlich auch ganz spannend zum Vergleich. Amazon erwartet ja auch 5-10% Umsatzwachstum im kommenden Quartal. Also ein ähnliches Niveau wie Meta tatsächlich. Im Vergleich dazu ist Meta noch deutlich profitabler. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch verstehen, woher der Pessimismus bei Meta kommt. Viele Kontroversen, TikTok als starker Konkurrent. Man versucht da irgendwie umzuschwenken. Gleichzeitig diese teure Metaverse-Wette, von der noch niemand so richtig weiß, wo sie hingeht. Und bei Amazon, da ist sich eigentlich jeder einig, dass das schon alles noch Zukunftssegmente sind. Auch der E-Commerce und auch die Cloud. Die Profitabilität ist da eher das Fragezeichen. Und die hat Meta immerhin schon mal bewiesen. Die Mitarbeiterzahlen, die verändern sich auch einfach, weil Meta da stärker drauf schaut. Und die werden jetzt zurückgehen. In 2024 soll die Mitarbeiterzahl aber wohl wieder mindestens 1-2% wachsen, vielleicht sogar etwas darüber hinaus. Also 2023 einmal Straffung, Effizienz, sagt Mark Zuckerberg immer wieder, und dann soll es leicht ausgebaut werden in den kommenden Jahren. Auch Aktienrückkäufe führt Meta durch. Das ist auch gut so, wenn hohe Überschüsse bestehen. 9 Milliarden Dollar wurden im letzten Quartal ausgegeben für Aktienrückkäufe und weitere 42 Milliarden Dollar sind freigegeben und geplant, die über die nächsten Quartale abgerufen werden. Metas KGV, auch das muss man dazu sagen. Meta war wirklich vor einigen Monaten, ach ja, auch Disclaimer, ich bin auch in Meta investiert, also da, das waren natürlich jetzt erfreuliche Neuigkeiten für mein Depot. Mittlerweile liegt Meta aber auch bei einem KGV von 26, also schon einem überdurchschnittlichen Bewertungsniveau. Das ist jetzt nicht mehr so, dass man sagen kann, Meta ist jetzt eine ja, völlig abgestrafte Value-Aktie, sie liegt unter dem Allzeithoch. Aber ist auch wahrscheinlich so 25% über dem Marktdurchschnitt in den USA bewertet. Dafür gibt es jetzt langsames Umsatzwachstum wieder, die Margen stabilisieren sich und es gibt eine große Metaverse-Wette, die sich eigentlich nur verbessern kann, also weil aktuell ja eigentlich nur Verluste auflaufen und auch große KI-Investitionen, wo natürlich auch die Frage ist, wie Meta die investieren oder vielleicht wie Meta davon eher profitieren kann. Also Meta kann die in die eigene Plattform stecken, die eigene Plattform besser machen, Empfehlungsalgorithmen, Werbeaussteuerung, das Erstellen von Werbeanzeigen. Ich sehe Meta aber noch nicht als technologischen Dienstleister außerhalb der eigenen sozialen Netzwerke, so wie es Microsoft beispielsweise ist, wenn es anderen ChatGPT oder andere Tools zugänglich macht. Aber das sind natürlich auch die Wetten, die bei Meta drin sind und wo man auch optimistischer drauf gucken kann. Auch die ganze Monetarisierung der Messenger-Services, WhatsApp oder Facebook Messenger, der dann in anderen Bereichen noch mehr genutzt wird als in Deutschland. Aber auch das, ja, dass Business-Kommunikation darüber ausgebaut wird, dass wohl Sprachmodelle und auch so Chatbots integriert werden. Also wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann quasi die ChatGPT-Variante direkt in WhatsApp, da wäre Meta eben der Profiteur. Also es gibt auch schon spannende Chancen bei der Meta-Aktie. Nur man muss, glaube ich, mittlerweile davon wegkommen, Meta als reines Value-Play oder als reine Value-Aktie zu sehen. Das war sie vielleicht vor einem Jahr, aber jetzt muss man sagen, spiegelt die Bewertung eigentlich schon wieder mehr Optimismus wider. Und das war damit mal der Überblick über die unterschiedlichsten Big-Tech-Earnings, wo die großen Tech-Unternehmen stehen, auch diese Riege der Big-Tech-Earnings, da ist ja immer die Frage, wen man dazu nimmt. Meta war von vielen schon abgeschrieben, ist jetzt eigentlich wieder drin. Tesla hat eigentlich auch diesen Aufstieg da reingeschafft. Nvidia ist natürlich auch ein großes Unternehmen oder auch Apple. Die haben jetzt nicht in dieser Woche reported, aber deswegen, ich glaube, 5 von diesen 7 Unternehmen, die haben wir uns hier angeschaut und konnten dadurch ein ganz gutes Bild bekommen. Ausführliche Aktienanalysen. Wenn das von Interesse ist, kann ich das auch mal wieder hier im Podcast bringen. Ansonsten mache ich hier auch gerne diese Aktienzusammenfassungen. Ausführliche Analysen gibt es dann auf Strategy Invest für jeden, der Lust hat. Das kann man sich auch 30 Tage lang kostenlos anschauen, reinlesen. Und wenn man Lust hat, dabei zu sein, auch mich hier zu unterstützen, auch für alles, was ich hier kostenlos im Podcast mache, dann da sehr, sehr gerne vorbeischauen. Da bin ich dankbar für jeden, der da mit dabei ist. Also, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und bis zum nächsten Mal.